Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Verhört im Jahr 2025. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr und einen guten Start. Es ist für viele wahrscheinlich die erste Woche, in der die Normalität langsam wieder Einzug hält. Der Weihnachtsurlaub endet für die allermeisten und der Arbeitsalltag beginnt wieder. Aber vielleicht wirken bei manchen von euch die guten Vorsätze noch und ihr seid motiviert, einiges zu verändern in diesem Jahr. Ein guter Vorsatz könnte ja sein, die eigene Kanzlei weiterzuentwickeln, neue Mitarbeitende zu finden oder ein gutes Kanzleiklima zu erhalten oder zu schaffen. Aber wie kann genau das funktionieren? Wie erzeugt man beispielsweise einen wertschätzenden Umgang? Darüber spreche ich in der heutigen Folge mit Anne Hegemann. Ich kenne Anne bereits seit einigen Jahren und sie fällt mir als erstes ein, wenn ich an Menschen in Organisationen und deren Entwicklung denke. Anne ist Personal- und Organisationsentwicklerin und hat viele Jahre Erfahrung als Führungskraft. Sie ist außerdem Gründerin einer kleinen Beratungsorganisation, die sich mit Transformationen beschäftigt. Und als gelernte Biologin interessiert sich Anne schon immer für Menschen in ihren jeweiligen Umfeldern. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Wertschätzung entsteht, warum Wertschätzung für Menschen wichtig ist, wie sie aussehen kann und wie sich eigentlich eine Unternehmenskultur entwickeln lässt. Mein Name ist Florian Weber und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der ersten Verhört-Folge 2025.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Es ist, glaube ich, wenn ich so richtig darüber nachdenke, das erste Mal, dass hier zwei Menschen sitzen, die eigentlich gar keine Ahnung von Steuern haben und trotzdem einen Podcast für die Steuerbranche machen. Anne, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Wir werden gleich ein bisschen über das Thema Wertschätzung sprechen. Mhm. Wir werden vermutlich auch das Thema Kulturentwicklung streifen und auch so ein bisschen zu Transformation kommen. Der Anlass, warum ich dich aber eingeladen habe, Anne, ist, weil ich hier in verschiedenen Podcasts schon über das Thema Wertschätzung gestolpert bin. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, irgendwie ist das ein Thema, das lässt mich selber nicht los und da möchte ich gerne nochmal drauf schauen. Unter anderem im Podcast mit Jenny Frenken habe ich drüber gesprochen oder auch mit Alina, dass diese Wertschätzung, die bei der Arbeit irgendwie ja stattfinden sollte, wahnsinnig wichtig ist und dass das auch uns Menschen wichtig ist. Und trotzdem, auch so wenn ich auf meine eigene Laufbahn zurückschaue, ist es oft ganz schwer, Wertschätzung irgendwie einerseits zu vermitteln, aber auch einzufordern. Und da möchte ich mit dir mal ein bisschen drauf schauen. Da bin ich sehr
Voll
gespannt.
Voll gerne. Ich freue mich.
Und Anne, vielleicht frage ich genau das mal. Wie kriege ich eine Unternehmenskultur oder auch jetzt eine Kanzleikultur so aufgebaut, dass Wertschätzung stattfindet?
Oh, das ist
die Masterfrage gleich zu Beginn.
Die Masterfrage, die hochkomplexe Masterfrage gleich zu Beginn. Ich glaube, das ist eine Frage, also eine komplexe Frage, wo es wahrscheinlich auch eine komplexe Antwort gibt. Das ist, würde ich sagen, multifaktoriell. Das hängt ja immer von demjenigen ab, der Wertschätzung erfahren möchte und demjenigen, von dem sie gewünscht wird oder die sie geben sollte. Und ich glaube, das erste Wichtige, was man klären muss, ist eine Kultur ergibt sich, oder was ist überhaupt Unternehmenskultur oder auch dann in den Kanzleien, ergibt sich immer aus dem erlebten Verhalten der Menschen in einer Organisation. Und viele sagen ja, ey, wir machen mal ein paar Maßnahmen und dann verändert sich die Kultur. Kann man so nicht sagen. Also Kultur verändert sich immer erst dann, wenn sich Verhalten von Menschen verändert. Und um da hinzukommen, heißt das Individuum muss eine Einsicht gewinnen, auf Basis derer er oder sie dann sagt, okay, ich mache jetzt etwas anders, ich verhalte mich anders und dann wird es erlebbar. Deswegen, ich werde oft gefragt, auch wenn wir Beratungsprojekte haben, ja, wann sehen wir denn erste Ergebnisse? Ja, Ergebnisse im Sinne von, wir haben 15 Workshops gemacht, sieht man ganz schnell. Ergebnisse im Sinne
auf der Rechnung auch.
Auf der Rechnung auch, genau. Aber das sieht man ganz schnell. Wo es länger dauert, und das dauert wirklich, wenn man flott ist, 3 bis 5 Jahre, das Verhalten muss sich ja ändern. Du musst ja die Chance haben, das auch zu üben. Also ich sage auch immer, wir sind alle erwachsen. Wir sind ja keine Kinder mehr, die irre schnell lernen. Mhm. Dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt was anders machen. Das wissen wir alle. Wenn ich mir Silvester vornehme, ich gehe jetzt jeden Tag irgendwie 2 Stunden joggen, ja, wer schafft denn das schon? Ne? Also dieses wirklich zu einer Einsicht kommen, vielleicht sein Lebensstil ändern, sein Verhalten ändern, das dauert einfach. Und deswegen kannst du nicht sagen, okay, mit dem Schnipser ist es getan und morgen haben wir hier, weil wir, keine Ahnung, gesagt haben, wir haben jetzt neue Werte, neues Leitbild, haben wir hier eine neue Unternehmenskultur. Und ich glaube, das ist total wichtig. Das ist ein Prozess und der dauert. Da geht es kleine Schritte vor, ne, wie beim Tango-Tanzen, zwei vor, ein zurück oder umgekehrt. Also das ist wirklich ein Prozess, auf den, oder eine Reise, auf die man sich begibt. Und ich glaube, das Erste, was man braucht, ist für sich selber oder diejenigen, die möchten, dass sich eine Kultur verändert, erstmal zu gucken, wo stehen wir überhaupt aktuell in der Kultur und wo möchten wir hin. Mhm. Ne, oft kommen die Menschen, die sich von uns auch beraten lassen, ja mit einem, wie soll ich sagen, die haben ja dann den Sense of Urgency, da ist ja irgendwas, da gehen Menschen, verlassen das Unternehmen, da gab es vielleicht eine schlechte Bewertung in einer Mitarbeitendenbefragung zum Beispiel, da waren ja irgendwelche Anlässe da. Und dann gilt es darauf, da wirklich ehrlich drauf zu schauen und dann zu überlegen, wie können wir denn da was ändern?
Ich mach's mal konkret, weil ich das schon sehr interessant finde, was du sagst. Ich mach mal zwei Beispiele aus dem Podcast, also aus Folgen, die wir bereits ausgestrahlt haben. Da hat die Jenny Frenken eben erzählt, die kommt ganz viel in Kontakt mit Studierenden, mit jungen Menschen. Ja. Und die dann in der Pause eben genau solche Sachen erzählen, hey, bei mir läuft das so und so, bei mir läuft das so und so und irgendwie fühle ich mich nicht richtig gesehen. So, das ist die eine Seite. Und ich habe hier gesprochen mit Alina, einer ganz jungen Steuerfachangestellten.
Ja, ich habe es gesehen und gehört.
In einer Folge, die mir unglaublich Spaß gemacht hat, weil da ist einfach so viel mitgekommen an Freude in diesem Beruf. Ja. Und da scheint es ja irgendwie einen Unterschied zu geben zwischen den Kanzleien, also zwischen denen, wo man sagt, ich fühle mich irgendwie nicht richtig gesehen und jetzt zumindest in dem Fall von Alina, einer Kanzlei, die offensichtlich alles richtig macht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da sind. Die haben offensichtlich ein Klima, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube aber, dass das schon auch damit zusammenhängt, dass man diese Dinge natürlich auch anspricht. Ne? Also, dass man offen kommuniziert, ich fühle mich nicht gesehen. Ja. Aber auch da, wenn man ganz ehrlich ist, das ist doch super schwer.
Mit Sicherheit. Und also, wie soll ich sagen, es sind ja immer zwei Seiten, die dazugehören. Ne? Also ich selber, ich persönlich muss mich trauen, muss mutig genug sein, muss die Sprache dafür haben. Und zum Beispiel, wenn ich sage, ich fühle mich nicht gesehen, dann würde ich immer empfehlen, guck doch nochmal hin, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis dahinter? Weil wir Menschen haben ja immer ein paar Grundbedürfnisse. Und dieses Gesehenwerden, die Wertschätzung für das, was ich tue, das gehört mit Sicherheit dazu. Genauso wie Verbundenheit, wie das Gefühl, die Kontrolle über sein Leben zu haben. Auch wenn ich manchmal sage, die gibt's nicht, niemals. Aber so dieses Gefühl, ich bin im weitesten Sinne im Driver Seat. Das sind alles so Grundbedürfnisse, die es gibt. Ne? Sicherheit, Kontrolle, Selbstbestimmung, Verbundenheit, das gehört alles mit dazu. Und da überhaupt erstmal hinzukommen, zu gucken, was ist mir denn wichtig? Also damit fängt es ja überhaupt schon mal an, auch zu fragen, warum brauche ich denn diese Form der Wertschätzung? Warum ist es mir denn wichtig? Vielleicht auch da mal einfach erstmal hinzuspüren, hinzuhören, hinzufühlen. Und dann zu sagen, okay, und wie kann ich das jetzt gut kommunizieren? Weil das Individuum gegenüber, das hat ja seine eigenen Muster, Verhaltensweisen, das, wie er oder sie sozialisiert aufgewachsen ist. Und wenn das halt für diese Person nie ein Thema war und die zum Beispiel das für sich überhaupt nicht braucht, also die Person selber, weil sie vielleicht einen hohen intrinsischen Antreiber hat, immer weiter, immer besser und immer weitermachen. Und die Person freut sich vielleicht schon für sich ganz im Stillen und denkt sich, oh, heute hat das Team guten Job gemacht. Aber spricht es vielleicht nicht aus. So. Und die Person hat ja auch gar keine Chance, da überhaupt hinzukommen, wenn ich nicht hingehe, auf der anderen Seite quasi, und sage, hör mal, hier auf meiner Insel, ich hab ein paar Bedürfnisse. Ich habe das Bedürfnis, mir ist das wichtig, ich möchte gesehen werden. So, das ist ja auch, also ich sage immer, das hat mit Respekt zu tun. Also was du natürlich haben kannst, oder was es führen kann, ist, dann fangen auf einmal, haben drei andere das Bedürfnis auch noch. Oh, guck mal, der sieht uns nicht, ne? Die Führungskraft jetzt zum Beispiel. So, dann fangen die an zu reden. Das war eigentlich blöd. Die müssen eigentlich sagen, okay, also wenn da eine Kultur ist von, wir können noch aufeinander zugehen und wir sprechen miteinander, dann würde ich da wirklich empfehlen, einfach mutig sein. Und aufpassen natürlich ein bisschen, Thema gewaltfreie Kommunikation, mit einer Ich-Botschaft zu kommen, nicht sagen, du wertschätzt mich nicht, du machst nicht. Ne? Also bitte nicht dieses du, sondern sagen, was ist denn mein Bedürfnis dahinter oder was ist auch das Bedürfnis des Teams vielleicht, ne? Das ist ja vielleicht nicht nur mein Bedürfnis. Und ich habe es schon ganz oft erlebt, dass da auch eine große Dankbarkeit auf der anderen Seite gewesen ist, weil das vielleicht ein blinder Fleck ist. Und das heißt ja nicht, dass dieser Mensch, wo vielleicht jemand anders denkt, der wertschätzt meine Leistung nicht, das gar nicht tut. Aber da einfach mal drüber zu sprechen, und das kann man ja machen in mitarbeitenden Gesprächen, wenn man in Teams ist, in kleinen Retrospektiven. Ne? Und ich sage immer, die Verantwortung liegt auf beiden Seiten. Also ich als Führungskraft muss ja nachfragen, was braucht mein Team? Deswegen liebe ich Retrospektiven, weil man sich da wertfrei, nenne ich das immer, begegnen kann. Also da kann man seine Beobachtungen, seine Bedürfnisse auch äußern und gucken auf einer Zusammenarbeitsebene, was braucht's, und kann das einfach sagen.
Vielleicht müssen wir den Begriff einmal ganz kurz klären. Ich weiß nicht, wie fit Steuerberaterinnen, Steuerberater, alle Steuerexpertinnen und Experten da draußen in agilen Arbeitsmethoden sind. Ich nehme mal an, dass die meisten fit sind, aber es ist ein typisches Element so aus, ich glaube, es kommt aus Scrum.
Es kommt aus dem Scrum-Framework, genau.
Genau, und ist am Ende eine Methode oder ein Teil dieses Frameworks, um die eigene Arbeit der vergangenen, ich sage jetzt einfach mal Wochen, im agilen Arbeiten wird man vom Sprint sprechen, zu reflektieren und zu sagen, was war gut, was war nicht so gut, um es mal jetzt wirklich ganz einfach runterzubrechen.
Und genau, also ich sage mal, das sind so kleine Boxenstops oder manche, also wenn wir schon mal mit Technikern oder so arbeiten, dann sagen wir auch, das sind irgendwie kleine Check-ups, so wie wenn man sein Auto gerade mal zum TÜV bringt. Ne? Also das machen wir ja überall. Das ist ja das Interessante. Wir machen das überall. Ja. Gucken wir, dass alles auf dem Stand ist. Und das, finde ich, ist das Schöne, und das muss gar nicht in irgendwie einen agilen Kontext eingebettet sein, diese kleinen Rückblicke und mit Fokus halt nicht auf das Inhaltliche Erarbeitete, das ist immer nochmal was Separates, sondern wirklich mit dem Fokus, wie laufen unsere Zusammenarbeitsprozesse und was brauchen wir noch? Und das ist super niedrigschwellig und hat einen riesengroßen Effekt. Das sollte man 2-3 Mal gemacht haben, weil dann gewinnt es mit jedem Mal mehr an Tiefe, weil das ist auch so ein Punkt. Ich muss ja, wenn ich mich trauen soll, offen zu sein und auch meine Bedürfnisse anzusprechen, ne? Dann brauche ich ja das Vertrauen, dass mir dann nichts passiert.
Ja, total.
Und Vertrauen kommt immer, immer, immer nur durch gemeinsame positive Erlebnisse. Das heißt, in der Regel, die Erfahrung hat gezeigt, es dauert 1, 2, 3, zum Beispiel in Teams solcher Retrospektiven, also solcher gemeinsamen Rückblicke, bis man da ist, dass sich alle öffnen, weil sie merken, danach passiert ja nichts. Danach haut mir die Führungskraft nicht auf die Finger oder ich habe irgendeine Form von in Anführungsstrichen negativer Auswirkung, dass ich mich da geöffnet habe.
Okay, aber das ist ja schon mal eine, ich hab mir gerade schon so ganz viele Notizen gemacht, Anne, auf die ich gleich alle nochmal irgendwie zu sprechen kommen will. Bin gespannt, wie ich das jetzt in meinem eigenen Kopf sortiere. Aber was du gerade sagst, ist ja schon mal eine ganz wesentliche Erkenntnis. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin habe, die Dinge offen anspricht und die vielleicht auch so im ersten Moment eine direkte Art wählt, wo man so im ersten Moment vielleicht denkt, was soll das denn jetzt und was erlauben Strunz, wie schon mal die Trapatonin so gesagt hat, also was erlaubt es sich, dann muss ich mich ja tatsächlich als Führungskraft, als Inhaberin, Inhaber auch wirklich einen Moment zurücknehmen und eigentlich erstmal ja dankbar sein dafür, dass jemand das anspricht und versuchen, das nicht persönlich zu nehmen, was sicherlich nicht immer einfach ist.
Nee, sondern, und also da bin ich auch total ehrlich. Also ich bin jetzt so in Summe, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Jahre in Führung, plus, minus. Und am Anfang ist mir das viel, viel schwerer gefallen. Da habe ich das immer persönlich genommen, immer. Weil ich dachte, oh Gott, und oh, Hilfe, keine Ahnung, was habe ich jetzt schon wieder gemacht und so. Ne?
Und glaube, in der Führungsrolle ist das wahrscheinlich sogar noch mal viel mehr, weil bei dir landet ja viel mehr, ne? Wenn ich jetzt mit meinen Kollegen so, das ist einfach irgendwie ein anderes Verhältnis.
Und gleichzeitig über die Jahre, über die Erfahrung, die gekommen ist, inzwischen kann ich da hinkommen und bin einfach nur froh. Und vor allem manchmal entlädt sich's ja, dann weiß ich ja, oh Mann, dieser Mensch schleppt jetzt schon seit Wochen, vielleicht seit Monaten das Thema und hat sich irgendwie nicht getraut. Und dann bin ich eher so, ich denke, was hätte ich noch anders machen können, um für ihn oder für sie eine schnellere Öffnung zu ermöglichen. Ne? So, und das kommt aber, und also ich finde, das ist ein gemeinsamer Lernprozess, der unglaublich so eine Kultur verändern kann. Und das ist völlig unabhängig, ob das eine Steuerkanzlei ist, ob das ein Team irgendwo in der Logistik ist, ob das ein Team in einem kleinen Mittelständler ist, in einem Familieninhaber geführten Unternehmen. Also das macht was, das macht einen Unterschied. Und da kommt man über Jahre gemeinsam hin und das verändert auch Sprache. Und das ist das Interessante. Also wenn ich es schaffe, nicht direkt in eine Konfrontation zu gehen, weil ich mich angegriffen fühle, dann muss man auch wieder sagen, das bin ja eigentlich ich, das ist ja nicht die andere Person. Das hat ja wieder mit meinen eigenen Mustern und Glaubenssätzen zu tun. Und da bin ich aber super zuversichtlich. Also da kommen Menschen hin und das kann man lernen. Und eher zu sagen, hey, es ist ja ein Geschenk, dass jemand dann auch selbst wenn er oder sie explodiert in meinem Empfinden, dass er oder sie sich überhaupt öffnet. Aber das ist ein Riesen, das hat auch echt was mit Persönlichkeitsentwicklung, das ist ein Riesenschritt dahin zu kommen. Mhm. Und es gibt manchmal auch gute und schlechte Tage. Es gibt Tage, an denen auch ich persönlich das besser nehmen kann und an anderen halt weniger gut.
Es gibt gute, schlechte Tage. Ich finde, für mich ist da ein ganz gutes Beispiel, ist immer irgendwie so E-Mail-Kommunikation, was ja auch eine Form von Kommunikation ist, wo ich aber bei mir feststelle, ich lese eine E-Mail an einem Tag und wenn ich dann sofort antworten würde, dann hätten wir wahrscheinlich alle große Probleme. Mhm. Wenn ich die am Tag drauf lese, stelle ich fest, ist ja gar nicht so schlimm, irgendwie, wie ich es mir im ersten Moment gedacht habe. So. Und ich glaube, genau das Gleiche greift ja da auch. Also es lohnt sich ja ganz oft, Sachen nochmal sacken zu lassen. Du hast aber gerade gesagt, du hast da jetzt 13, 14, 15 Jahre Führungserfahrung. Ja. Und über diese Zeit ist das gekommen. Aber hast du gibt es so einen Tipp oder eine Strategie, wie du da hingekommen bist, dass du eben es schaffst, es nicht mehr persönlich zu nehmen, sondern wirklich, also Schulz von Thun würde sagen, man muss auf den Sachinhalt schauen, aber das ist halt schwierig, wenn du Dinge auf dem Appellohr hörst oder eine Beziehungsebene reinhörst. Wie schaffst du das, wirklich diese sachliche Information für dich da rauszuziehen?
Also ich glaube, das Erste ist mal anzuerkennen, dass das in der Regel gar keine sachliche Information ist, weil da kommt ein Mensch mit eigentlich einer Emotion. Also ich glaube, das ist schon mal das Erste. Ich muss dieses Bedürfnis, da ist ja ein Gefühl hinter, das überhaupt zu sehen und anzuerkennen. Ne? Und wie gesagt, dieses Bedürfnis oder Gefühl, was dahinter ist, das kann Angst sein, das kann wirklich der Wunsch nach Anerkennung sein, das kann der Wunsch nach Sicherheit sein, weil jemand im Veränderungsprozess ist und braucht einen Anker, braucht Orientierung. Ne? Also eigentlich sehen wir ja, wenn wir Menschen sehen, die emotional aufgewühlt sind, sehen wir ja Symptome oder etwas von was viel, viel mehr drin ist. Und das war für mich eigentlich irgendwann eine Frage von Bewusstsein plus diese Kombination, mich mit meinen eigenen Mustern auseinanderzusetzen, zu wissen, auf welchen Ohren, du hast gerade Schulz von Thun angesprochen, auf welchen Ohren höre ich denn selber auch besonders gut. Ne? Und das ist, finde ich, ein permanenter Reflexionsprozess, wo ich persönlich finde, das ist mit die größte Kompetenz, die eine Führungskraft eigentlich haben sollte, dieses Thema sich selbst zu führen, sich selbst zu kennen, seine eigenen Muster, seine eigenen, manchmal sind es ja wirklich Stolpersteine, die wir so in unserer eigenen Sozialisation mitgegeben gekriegt haben und die gleichzeitig aber auch zu wertschätzen. Es gibt ja immer, wo Schatten da auch Licht, ne? Also es gibt ja immer beides und da auch zu gucken, wo ist denn der Ressourcenanteil da drin? Und wo ist vielleicht das, wo ich denke, oh, da machen wir den Regler, wir sitzen hier im Tonstudio, da machen wir den Regler mal ein bisschen runter. Und auch das, wie gesagt, das ist auch nicht immer gleich gut. Und das ist also auch alle Führungskräfte sind ja auch in Anführungsstrichen nur Menschen. Und also ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt vorher nicht mehr recherchiert, wie der Altersschnitt in solchen Kanzleien ist. Ne? Aber ich glaube, dass viele Menschen, die so Kanzleien leiten, würde ich jetzt denken, die sind wahrscheinlich in ihren 50ern so, vielleicht sogar teilweise schon ein bisschen älter. Mhm, Und ich glaube, da müssen wir uns auch einfach bewusst machen, diese Generation ist in einer Zeit sozialisiert worden, also wo es vielleicht nicht so selbstverständlich war wie heutzutage, über Gefühle zu sprechen und vor allem sie überhaupt erstmal zu verstehen. Also ich sehe das bei meiner Tochter und den Schulfreundinnen, die können jetzt schon sehr, sehr gut gewaltfreie Kommunikation. Und auch bei uns zu Hause ist es dann, ja, was brauchst du? Also da ist keine Kritik an, warum regst du dich jetzt gerade auf und jetzt lass mich in Ruhe, sondern da wird gefragt, hey, was ist denn jetzt gerade dein Bedürfnis? Und das kommt von einer, ja, im Moment noch 9-Jährigen. Und das ist natürlich eine komplett andere Generation, die jetzt auf einmal nachschießt, die einfach gelernt hat oder lernt, einen Zugang zu sich zu haben und auch diese Bedürfnisse und Gefühle zu erkennen und auch die zu benennen. Und das ist natürlich unglaublich hilfreich. Ich hatte das nicht in meiner Schulzeit. Ich habe das irgendwann im Studium gelernt. Ne? Also das kam viel, viel später.
Ja, okay. Ist das, also was, jetzt frage ich dich als Biologin, ist das was ein biologischer Prozess ist, den man einfach theoretisch dann auch abwarten muss, wenn man es mal ganz böse formulieren würde? Also irgendwann gehen eben die Älteren in Rente, junge Steuerberaterinnen, Steuerberater kommen nach, junge Kanzleiinhaberinnen, Kanzleiinhaber, die kommen aus einer ganz anderen Generation, zack, Thema erledigt, weil...
Nee, also das würde ich nicht so sagen. Also ich glaube, das kommt ja dann auch mit wieder neuen Herausforderungen. Ne? Und ich glaube gar nicht, dass das, also ich, Also wo ich dran glaube, ist, dass wirklich wir unterschiedlich in diesen Generationen sozialisiert worden sind. Unsere Bedürfnisse sind die gleichen. Mhm. Und nur weil jemand, der vielleicht mittleren Alters ist oder schon rentennäher ist, lebenserfahrener ist, das vielleicht nicht so gut ausdrücken kann, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Also gerade die haben ja oft eine Sehnsucht danach, sich auch mal fallen lassen zu können oder auch mal öffnen zu können. Also ich erlebe das oft so in Erfahrungsaustauschen, wenn wir die moderieren zwischen auch Menschen, wirklich Geschäftsführern oder so, mit viel Verantwortung, mhm. ja. Die suchen ganz gezielt auch geschützte Räume, wo sie sich mal öffnen können und auch mal sagen können, boah, pff, da habe ich auch meine Themen, es ist stressig und wie komme ich da dran? Die haben einfach nur das nicht so präsent für sich gehabt im mhm. Aufwachsen, im Studium, in der Schule und so weiter.
Okay, verstehe. Und das kommt möglicherweise jetzt eben, wenn du von deiner Tochter erzählst, so da ja. schon eben einfach deutlich früher. Und jetzt machst du aber den nächsten Punkt. Das könnte ja jetzt ein totaler gegenseitiger Mehrwert sein. Du hast vorhin davon gesprochen, relativ am Anfang, dass man eben so auf seiner Insel sitzt. Und natürlich ist es schwer, immer zu sehen, was auf der Insel der anderen Menschen Richtig. Los ist. So, jetzt bin ich aber jemand, der sich möglicherweise nicht wertgeschätzt fühlt. Ja. Und dann, finde ich, hast du eine ganz gefährliche Dynamik angesprochen. Mhm. Jetzt spreche ich nämlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber. Mhm. Und die empfinden das genauso. Und ruckzuck rutschst du ja in so ein Thema rein, wo das gar nicht mehr konstruktiv ist, sondern was möglicherweise sogar schon lästern ist dann, also in so eine völlig unkonstruktive Richtung. Plus, wenn wir nur untereinander sprechen, hat die meine Chef, die Insel meines Chefs oder meines, wer auch immer diese Person ist, die kriegt das gar nicht mit. Das heißt, möglicherweise tun wir uns da zusammen und dem ist der Sense of Urgency gar nicht klar.
Genau.
Soweit total verstanden und diese gefährliche Dynamik, glaube ich, auch verstanden. Jetzt bin ich aber jemand als Chef, Chefin und sage, okay, gut, ich möchte da was machen. Yeah. Ich schaffe einmal in der Woche, so wie du das machst, mit den Retrospektiven beispielsweise, oder alle 2 Wochen einen Termin, 1 Stunde, da setzen wir uns zusammen. Und das ist der Raum für genau solche Themen. Mhm. Also für, ich fühle mich nicht wohl, mir geht es deswegen nicht gut, ich habe zu viel Arbeit. Von beiden Seiten wohlgemerkt. Ne? Also auch ich als Inhaberin, Inhaber könnte ja sagen, hey, mir ist das gerade zu viel. Ich weiß hier gerade nicht und dann bekomme ich ja auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin plötzlich ein Gefühl dafür, oh, die Arme hat total Stress.
Wir kommen jetzt gerade an so vielen spannenden Themen vorbei, ich lieb's. Was du jetzt ansprichst, ist so ein bisschen das Thema Vulnerability, da liebe ich ja die TED-Talks von Renee Brown, kann ich euch allen einfach nur empfehlen, weil da geht es darum, was haben wir auch für ein Bild von Führungskräften, Geschäftsführungen und so weiter. Und sich diese Verletzlichkeit zu geben, also das ist ja auch ein Glaubenssatz, ja, den wahrscheinlich viele, die eher mittleren oder höheren Lebenserfahrungsalters sind, wie auch immer, den die eher mitgegeben gekriegt haben, als vielleicht jetzt jüngere Menschen in Führung. Und sich das zu gönnen, also sich auch vor ein Team zu stellen und zu sagen, boah, ich kann gerade auch nicht mehr, oder ich bin müde, oder ich muss mich heute mal einen Tag rausnehmen, weil sonst kann ich nicht mehr klar nach vorne gucken, sonst kann ich euch nicht mehr gut Orientierung geben. Das kostet auch viel Mut, ja, also zu dieser Verletzlichkeit zu stehen. Total. Und da musst du erstmal für dich selber hinkommen, ne? Also das auch so zu sagen. Und dieses Klima muss erstmal kommen. Und also ich finde immer, weil du gerade auch nochmal sagtest, mit diesen Dynamiken, die entstehen können, da passiert ja auch so viel auf so vielen Ebenen. Ne? Diese Dynamik führt ja dazu eigentlich, dass das Team verbundener miteinander ist. Das ist ja das Interessante, ne? weil man sich, das sind dann so Inner- und Outer-Groups irgendwie, die sich dann bilden. Und
ich habe mal gelernt, irgendwie diesen Satz, den ich eigentlich gar nicht gut finde, aber er stimmt irgendwie, jedes Wir braucht auch ein Ihr. So,
ja,
das ist genau, ja genau diese Dynamik da. Ne?
Ja, das ist, ja, da gibt es auch ganz viele spannende, spannende Gedanken, die mir gerade kommen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, da muss man wirklich, finde ich, immer nochmal auf seinen eigenen Wertekanon gucken, also alle Seiten, weil für mich hat es auch mit Respekt zu tun, also wirklich mit Respekt, wenn ich über jemanden anderen spreche, dann sage ich nur die Dinge, die ich auch bei der Person persönlich direkt selber adressieren würde, so, und habe das dann wahrscheinlich vorher auch schon getan.
Das ist also, aber ein bisschen die ideale Welt auch, muss man sagen.
Klar, nur das ist, also ich meine, da muss man ja hinkommen. Also ich finde, das hat total mit Verantwortung, also die beiden Werte, finde ich, sind da ganz zentral, Verantwortung und Respekt. Und es hat auch mit Respekt zu tun, jemandem ein Feedback zu geben, wenn er oder sie sich das wünscht. Und, oder wenn ich, also bevor ich halt anfange, da irgendwie mit anderen drüber zu reden, auch zu sagen, das ist ja mein Bedürfnis und ich nehme mir jetzt die Freiheit, da auch jemandem was zu sagen oder ein Feedback zu geben. Und das andere, da denke ich halt wirklich an dieses Thema Verantwortung. Also es ist ja auch meine Verantwortung. Also ich kann ja nicht erwarten, dass sich was verändert, wenn ich den Mund nicht aufmache. Mhm. Also immer nur zu sitzen, das hat ja auch fast, also da denke ich mir nie. Leute, es ist auch deine Verantwortung. Du bist ein erwachsener Mensch. Ja. Wenn es dir stinkt, dann musst du halt was sagen. Ist natürlich schwierig, wenn es wirklich so sein sollte. Es gibt es ja durchaus mal, dass da Menschen so gar nicht offen für sind. Aber dann, wenn da irgendwann so ein Punkt kommt, dann heißt es für mich halt immer, love it, change it, leave it. Ja, ja? Okay. Dann ist halt raus. Aber wenn ich für mich alles getan habe mit Feedback geben, adressieren, was mir nicht passt, meine Bedürfnisse artikulieren, das ist, finde ich, immer das, was jeder von uns tun kann. Ne? Da ist ja so dieses Thema Circle of Control gibt es ja. Ne? Mhm. Also ich kann über das sprechen mit anderen, wo ich vielleicht keinen Einfluss drauf habe, aber ich kann auch einfach mal drauf gucken, was kann ich denn tun, um die Situation zu verändern, wenn sie mir nicht gefällt.
Und das braucht aber natürlich irgendwie auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit.
Ja,
und,
absolut.
Und da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast. Das braucht Einsicht von allen Seiten. Ne? Also auch ich muss mir erstmal klar werden. Also manchmal ist ja so ein, ich spreche es aus, boah, hat mich der Chef heute genervt. Das hat ja auch was von Psychohygiene. Dann ist es raus und ist möglicherweise auch schon erledigt. Wenn es das aber nicht ist, dann kommt ja der nächste Schritt, wo ich das für mich reflektieren muss und dann auch für mich erkennen muss, okay, irgendwie bin ich hier seit 3 Wochen nicht mehr glücklich bei der Arbeit und es zeichnet sich ab, dass ich es wieder werde. Also muss ich irgendwie das Gespräch suchen oder irgendeine Maßnahme zumindest ergreifen. Ja. Und da gucke ich aber auch nochmal so ein bisschen auf das, was ich selber so in meiner beruflichen Vergangenheit schon erlebt habe. Dann hast du einen wöchentlichen Termin in den Kalendern aller Leute. Du kommst dahin, bist in diesem Team-Meeting, es wird gefragt, hat jemand was, gibt es irgendwie ein Thema und es wird nicht angesprochen. Das heißt, du schaffst eigentlich den Raum schon dafür und trotzdem kriegst du die Themen nicht. Und gefühlt ist es dann sogar oft so, dass kaum die Tür zum Meetingraum wieder hinter mir ins Schloss fällt nach Ende, die Meetings enden ja dann oft nach 3 Minuten, jeder ist froh, dass er wieder seiner Arbeit nachgehen kann, nimmt aber eigentlich bescheuerterweise ja den Frust, der dann da ist, gerade wieder mit an den Arbeitsplatz, wo er sich dann anhäuft und gefühlt fällt gerade die Meetingtür von außen ins Schloss, wird wieder geredet über genau die Themen, aber nicht in dieser Runde, wo man es eigentlich ansprechen könnte. Mhm. Erlebst du das auch so, oder?
Zum Glück nicht nur. Ne? Also natürlich kenne ich das und kriege das in unterschiedlichsten Unternehmen ja auch mit, dass da Themen sind. Und das Interessante ist ja, ganz offensichtlich ist dann da kein oder nicht ausreichend Vertrauen da, sich in diesem Setting, in dieser vorgehaltenen Stunde auch wirklich über die zwischenmenschlichen und vielleicht auch prozessual nicht gut laufenden Themen zu unterhalten. Ne? Also da die Bedürfnisse auf den Tisch zu kriegen. Und da kann man unterschiedlichste Dinge tun. Ne? Meistens braucht es ein bisschen Unterstützung von außen. Deswegen, sowas machen meine Kollegin Charlotte und ich ja wirklich auch viel, dass wir dann in Unternehmen mit drin sind. Du kannst kleine Befragungen machen. Ne? Die können qualitativ sein, die können quantitativ sein, wo die Menschen sich anonym öffnen können. Und dann kriegt man oft so ein Gefühl für, was sind denn da für Muster? Und dann kann man das mal auf den Tisch legen. Also ich finde das immer eigentlich ganz schön, wenn man dann so ein Gefühl kriegt von, wir legen jetzt überhaupt erstmal einfach nur unsere Inseln, unsere Perspektiven auf den Tisch. Aber dazu muss halt wirklich das Vertrauen auch da sein, dass dann nichts passiert danach. Und oft ist es so, dass wenn schon so Räume vorgehalten werden und da wird nicht gesprochen, dass dann nicht das Vertrauen da ist, entweder in die Personen miteinander oder aber auch, dass danach überhaupt was passiert, wenn ich Feedback gebe. Also das habe ich auch schon oft erlebt. Menschen haben Feedback gegeben, ja, es passiert einfach nichts, dann hören die halt irgendwann auf.
Das kann ich total nachvollziehen. Na? Also in so einem Fall kann ich das total nachvollziehen und da glaube ich, wäre ich wahrscheinlich mit einer der Ersten, der sagen würde, ich habe es jetzt 3-mal gesagt, jetzt ist auch gut.
So, ja, dann und halt es ist nicht verstehbar, also es ist nachvollziehbar, weil dann hättest du, also in dem Fall, wenn ich so machen würde, dann hätte ich meinen eigenen Werten entsprochen, hätte gesagt, ich habe es adressiert, ich habe es gemacht. Dann kann ich vielleicht noch einmal hingehen und sagen, wo brauchst du noch Unterstützung oder brauchst du noch was? Das nochmal anbieten. Und dann kommt bei mir, würde dann irgendwann der Punkt kommen, wo ich dann sage, okay, wenn jetzt gar nichts mehr passiert, dann muss ich mir jetzt für mich halt überlegen, möchte ich in dem Setting bleiben und mit welcher Haltung möchte ich da drin bleiben? Oder gucke ich mich halt um?
Love it, change it, leave it.
Ja, genau.
In so einem konkreten Fall kann ich das nachvollziehen. Welche Rolle spielen die Gedankenkarusselle, die sich aber auch in unseren Köpfen abspielen, wenn wir Dinge einfach nicht aussprechen? Also ich kann mir super gut vorstellen, dass Sachen auch nicht angesprochen werden, weil man einfach nur das Gefühl hat, es könnte Konsequenzen haben. Und dann ist mein Gegenüber gar nicht in der Situation, jemals zeigen zu können, dass es keine Konsequenzen hat, weil ich in meinem eigenen Kopfkino das schon so lange durchgespielt habe und dann auf Basis meines eigenen Kopfkinos zum Schluss komme, nee, ich spreche es lieber nicht an. Das ist so diese Geschichte, kennst du bestimmt vom Nachbarn, der einen Hammer braucht.
Ja, ja, ja.
Ich kriege die jetzt leider nicht gut genug zusammen, aber das Ende vom Lied ist, der hat den Nachbarn nie gefragt, geht aber dann darüber und sagt, behalt doch deinen Scheißhammer.
Genau.
So, und das ist ja auch irgendwie, oder?
Also, ich glaube, ob jemand Kopfkino oder hat oder nicht, hängt total stark von der eigenen, wirklich individuellen Persönlichkeit ab. Es gibt Menschen, die haben das einfach gar nicht. Mhm. Also, die nehmen auch Konflikte einfach gar nicht wahr. Ja? Also, die haben da keinen... wie soll ich sagen, einfach kein Gefühl für. Ja. Die nehmen es einfach nicht wahr und denen geht es auch verdammt gut und die haben das nicht. Es gibt andere, ich würde sagen, ich tendiere auch tendenziell dazu, eher drüber, also viel drüber nachzudenken, was habe ich erlebt, auch in so sozialer Interaktion erlebt, die mich selber betrifft, die ich beobachtet habe bei anderen. Was mir brutal hilft oder was ich da auch gerne manchmal empfehle, ist so dieses Thema, frag dich einfach mal, ist es wahr oder nicht? So, und also um zu unterscheiden, ist das jetzt eine Annahme, die ich treffe? Du hast gerade Hammer und so weiter gesagt.
Ja.
Ist es jetzt eine Annahme, die ich treffe oder ist das was ich wirklich beobachtet habe? Und es ist ja auch oft so, dass ich aus Dingen, die ich beobachte, einfach weil, jetzt kommt die Biologin durch, unser Gehirn ist ja programmiert auf, ich will es möglichst bequem haben. Also deswegen haben wir ja fast alle, außer Menschen, die da neurodivergent unterwegs sind, haben wir ja brutale Filtermechanismen, die uns helfen, platt gesagt, zu überleben, weil du sparst Energie. Ich habe Dinge gelernt, Erfahrungen gemacht. So, und wenn ich ein Muster sehe, speichert das Gehirn ja furchtbar schnell ab. Und aus dieser Routine rauszukommen, ne, und zu sagen, okay, ich habe ja eine Beobachtung gemacht und das muss ja nicht heißen, dass dieses oder jenes. Das ist ja Aufwand, das ist ja anstrengend.
Total, ja, ja, total.
So, und ich glaube da, und das überhaupt ins Bewusstsein zu holen, weil das läuft ja alles unbewusst ab. Du kennst die schöne Metapher vom Elefant und Reiter, ne? Der Elefant, limbisches System, entscheidet sehr schnell. Ja?
Ja.
Ich liebe das mit sehr hoher Geschwindigkeit im Verhältnis zur Großhirnrinde, zum Präkortex. Der kann so plus minus 5 bis 7 Informationen verarbeiten. Das sind 40 Bit pro Sekunde für die Großhirnrinde, für den Reiter, ne, für die Kognition, für das, was im Bewusstsein ist. Und es sind 11 Millionen Bit pro Sekunde für den Elefanten. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Annahmen treffen, wenn das Kopfkino losgeht, dann ist der Elefant schon losgaloppiert mit einer Hinzu- oder einer Weg-von-Motivation. Und hat schon was entschieden. Also bevor es überhaupt ins Bewusstsein kommt. Das finde ich jetzt eigentlich ganz spannend. Das ist halt 270 Mal schneller und das muss uns einfach klar sein.
Ja, und das heißt, im Prinzip auch da kommt man dann wieder dahin, dass ich muss mir für mich selbst eigentlich erstmal eine Klarheit schaffen.
Ja, absolut.
Und das gilt für alle Seiten, glaube ich. Es ist total egal, ob ich Führungskraft bin oder ob ich Mitarbeiter bin. Ich muss für mich diese Klarheit schaffen und dann zu dem Punkt kommen, love it, change it, leave it. Aber für mich eben auch klar zu bleiben. Ich mache da ganz oft das Beispiel, weil ich das in meinem Leben natürlich auch immer wieder feststelle und so. Und ich habe ja aber irgendwie auch das Ziel, als Mensch morgen früh wieder in den Spiegel schauen zu können und zu sagen, ja, hat gepasst, wie du es gestern gemacht hast, mach's heute einfach genau wieder so. Und da komme ich ja nur hin, wenn ich tatsächlich auch fair bin und dann allen die Möglichkeit gebe, Dinge auch zu ändern. Aber es ist, ich habe dir ganz am Anfang die Masterfrage gestellt, Anne, und ich hatte gehofft, ja, wir sind hier nach 3 Minuten raus, du gibst mir eine ganz einfache Antwort, ein Patentrezept, aber es ist brutal schwer.
So. Und es ist vor allem, es ist hochgradig individuell, also und das ist ja eigentlich das Schöne, also jedes System, jede Organisation und das ist, wie gesagt, egal, ob du da jetzt in eine Steuerkanzlei guckst, in eine Anwaltskanzlei, ob du da bei Mittelständler bist, im Familienunternehmen, in einem Großkonzern, also alles ist super individuell und alle Menschen in der Zusammensetzung, in der sie da sind, erschaffen Kultur.
Ja.
So, und da Räume vorzuhalten, überhaupt erstmal auch zu sagen, darüber ein Bewusstsein zu schaffen, hey, wie wir hier zusammenarbeiten und wie es uns hier geht, dafür sind wir alle verantwortlich. Das ist ja schon mal der erste Schritt überhaupt, ne? Wo ich finde, das kann, darf, auch muss von Führung kommen, um zu sagen, wie hätten wir das denn hier gerne? Und da auch zu gucken, ne? Also wie oft moderieren wir auch zum Beispiel so Werte-Workshops, also wo es überhaupt erstmal darum geht, dass sich so ein Team dann auch austauscht darüber, was sind denn hier für uns auch handlungsleitende Werte? Also worauf wollen wir achten? Wo wollen wir uns auch verantwortlich für halten? Und auch regelmäßig dann drauf gucken, leben wir das überhaupt? Und wie können wir das erlebbar machen? Ne? Und wenn gesagt wird, okay, es gehört zu einem respektvollen, oder Respekt ist uns ein wichtiger Wert oder Verantwortung ist uns ein wichtiger Wert, ja, dann mal zu gucken, wo findet das denn seinen Ausdruck? Mhm. Ne? Unseren Kunden gegenüber, uns selbst im Team gegenüber, also wo wird es denn spürbar? Weil ich finde, das ist auch heutzutage mega wichtig, weil alle, die kommen, also wir haben einfach, das ist ein BewerberInnenmarkt, auch da noch zu sagen, wo machen wir denn einen Unterschied? Und ich finde, gerade in diesem Kulturthema, da machen die Unternehmen, finde ich, einen Unterschied. Geschäftsmodelle und, das kann sich alles schnell ändern, aber da wirklich hinzugucken und zu sagen, was macht uns denn aus, für was stehen wir denn, was ist denn unser Kern? Ich persönlich finde, das zieht Menschen auch an, also wenn du merkst, da sind starke Wertegerüste, also wir müssen uns ja irgendwie auch bewusst machen, was passiert gerade, die Welt dreht sich immer schneller und auch, wir sprechen über Kanzleien oder Steuerkanzleien, auch da ist die Frage, was ist irgendwann automatisierbar, was ist digitalisierbar, was macht irgendwann eine künstliche Intelligenz und was nicht. Das sind ja Jobs, von denen vor, ich sag mal, 5 bis 7 Jahren hätte ja noch niemand gesagt, dass irgendwann vielleicht gerade in diesem Anwaltssteuerkontext irgendwie das überhaupt mal eine Relevanz gewinnt. Also man hat ja immer gesagt, die einfachen Arbeiten sind, in Anführungsstrichen einfachen Arbeiten sind die, die automatisierbar sind. Und inzwischen ist es ja eher so, dass man sagen muss, okay, was machen denn dann irgendwann Ärzte, Anwälte und Co., wenn eine künstliche Intelligenz das viel besser, viel schneller erkennt? Ja. Also habe ich jetzt kürzlich erst wieder gelesen, irgendeine künstliche Intelligenz erkennt Brustkrebs irgendwie mindestens 3 bis 5 Jahre, bevor es ein Arzt erkannt hätte, anhand der Mammografien zum Beispiel. Und das ist ja mega spannend. Also dieses Drumherum ändert sich ja in einer irren Geschwindigkeit. Und wofür sollen Menschen noch kommen? Also wenn vielleicht klar ist, auch hier das Arbeitsumfeld, mein Job, mein Berufsprofil, das wird sich ändern. Mhm. Und ich finde, dann ist es ja oft dieses Miteinander, gerade das, wo Menschen hingucken und sagen, und ich meine jetzt nicht nur die klassischen Benefits, was kriege ich hier mit Hansefit, Jobrat oder ich weiß nicht, was
es ist. Und einem guten Gehalt allein.
Und einem guten Gehalt, ja. Also ich bin manchmal geneigt, denke mir so, ja, es sind ja fast Hygiene, einfach Hygienefaktoren, aber der Punkt ist ja, ich gehe da jeden Tag hin. Ich verbringe da, selbst wenn ich Teilzeit arbeite, einen Großteil meines, meines Lebens. Und da, finde ich, gucken Menschen inzwischen sehr, sehr, sehr genau hin. Würde ich mich da gut aufgehoben fühlen? Was kommt hier rüber? Ich finde es mega spannend. Ich finde, es kommt schon, wenn man irgendwo auf einen Campus kommt, in ein Gebäude kommt, in eine in eine Firma einfach reinkommt, kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür, was herrscht hier für ein Klima, wie ist das, wie sprechen die miteinander, wir sind diejenigen, die einen im Empfang nehmen und so weiter. Also da ist ja unglaublich viel drin, wo ich ein ganz schnell ein Gefühl dafür kriege. Mhm. Und wenn Teams ihre Werte klar haben, das spürst du immer. Das ist vielleicht nichts, manche hängen sich das auch irgendwie an die Wände, ja, aber das ist so, ne, da weiß ich jetzt nicht, ob das immer so zielführend ist, aber wenn Teams das für sich klar haben und da auch eine schöne Kultur leben, so wie du das von Alina auch beschrieben hast oder sie das beschrieben hat, ist das immer spürbar und kommt rüber. Du hast vorhin gesagt, mit welcher Freude sie hier war. Und das merkst du immer, wenn Menschen über das sprechen, wo sie wirklich für brennen, wo sie Leidenschaft haben, das kommt immer rüber. Da leuchten die Augen, da verändert sich der Gesichtsausdruck. Ja.
Ja. Wir müssen ein Kapitel noch streifen, weil das, worüber wir gesprochen haben, das ist für mich irgendwie nachvollziehbar, für dich sowieso, weil du dich tagtäglich damit beschäftigst und es ist dein Beruf. Ja. Du bist in vielen Unternehmen, du siehst viele Unternehmen, du hilfst vielen Unternehmen bei genau diesen Prozessen, bei diesen, ja, man muss Transformation sagen, weil das ja eben nichts ist, was mit 2 Workshops erledigt ist. Nee. Jetzt bin ich aber ein Inhaber einer Kanzlei, Inhaberin einer Kanzlei. Mhm. Ich habe ein Alltagsgeschäft. Mir brummt der Kopf. Ich habe viel zu tun. Woher soll ich mir die Zeit noch nehmen, mich damit zu beschäftigen?
Das kriegt man immer. Also das wird man immer gefragt. Ich glaube, es ist noch nie so gewesen, dass irgendein Unternehmer uns gesagt hat, oh, wir haben zu viel Zeit.
Lass uns 2 Tage frei die Woche.
Lass uns mal ein paar Workshops machen irgendwie und lass uns mal gucken, wie wir uns weiterentwickeln. Also ich glaube, der Punkt ist, was ist dein, wie soll ich das sagen, was ist der leistbare Verlust, den du gehst? Also was ist das, was passiert? Also was bist du bereit reinzugeben, wenn du es nicht tust? Ne? Und das mag kurzfristig mag sein, dass das zieht und dass du weiter performant bist auch, ne, und dass du erfolgreich bist. Aber die Frage ist, was ist denn langfristig? Mhm. Und also meine Hypothese ist, dass du dir es nicht mehr erlauben kannst, diese Zeiten nicht zu investieren, die Zeiten in Teambuilding zu investieren, in die Verbundenheit, weil der Punkt ist, das Außen wird sich immer schneller drehen. Also ich habe immer so diesen Orkan im Kopf, wo sich so ein Wirbelwind dreht. Und es gibt kaum noch eine Industrie, die nicht irgendwie im Auge dieses Orkans sitzt. Und was sind denn die Themen, die dir dann Halt und Sicherheit geben? Wir haben vorhin über Grundbedürfnisse gesprochen. Und ein ganz zentrales Grundbedürfnis von Menschen sind Sicherheit und Kontrolle. Ob wir das jetzt toll finden oder nicht, das ist so, zumindest mal im Moment noch. Und Ankerpunkte findest du eigentlich immer in sowas wie Verbundenheit. Das löst, da kommt auch wieder die Biologin durch, das löst einfach auch hormonell so viel in dir aus, was da, also da werden einfach platt gesagt, durch solche Workshops, Teambuilding-Maßnahmen, werden Hormone ausgeschüttet, die dazu führen, dass du dich verbunden fühlst. Ich weiß nicht, mir geht es so, wenn ich zum Beispiel privat nach Hause komme zu meinen Eltern, das sind die Gerüche, das sind Erinnerungen, die kommen und es ist sofort ein Gefühl von Aufatmen. Ich merke das jetzt schon, ich kriege die Reaktion, ich atme auf, wenn ich nur dran denke, lass die Schultern sinken und von Entspannung. Das heißt, das ist das, was dann auch passiert. Also wenn du es schaffst, eine Verbundenheit auch in einem Team herzustellen, ein Wohlfühlgefühl, die Werte, dass das alles klar ist, dann ist das die Sicherheit, die du brauchst, dass die Menschen gut weiterarbeiten können. Also du investierst eigentlich in die Zukunft, weil je chaotischer es im Außen wird, umso mehr brauchst du die Stabilität im Innen. Und da das hinzubekommen, das schaffst du eigentlich nur, wenn die Menschen wirklich sich gesehen fühlen. Also wenn du im Prinzip in denen auch schaffst, auf einer biologischen Ebene, Hormone freizusetzen, die dazu führen, dass du dich verbunden fühlst und die wiederum lösen ein Gefühl von Sicherheit aus. Zum Beispiel Oxytocin, ne? Das ist das Bindungshormon. Ja.
Das heißt, wenn man das ganz plakativ mal formulieren will, vielleicht auch ein bisschen provokant, dann sind wir wieder in der Silvesternacht, die du vorhin schon angesprochen hast. Und jetzt kann ich mir überlegen, ist das ein guter Vorsatz, den ich am 3. Januar dann halt wieder über den Haufen werfe, so, weil es mir einfach nicht wichtig genug ist? Oder habe ich wirklich das Interesse, hier nachhaltig was zu bewegen, und dann muss ich aber eben auch die Zeit investieren. Und das kann ich ja möglicherweise auch, es gibt, du hast das vorhin auch schon angesprochen, es gibt ja Faktoren, die darauf hindeuten, dass ich mich da mal mit beschäftigen sollte. Ne? Ja. Wenn ich beispielsweise eine sehr hohe Fluktuation habe, ist das sicherlich ein absolutes Alarmsignal. Wenn ich mitbekomme, dass es Dynamiken gibt, die quasi immer dann eintreten, wenn ich einen Raum verlasse oder betrete oder so. Also es gibt ja so Hinweise, und dann, so habe ich dich gerade verstanden, gibt es eigentlich auch kein Grund, das nicht, beziehungsweise nicht mal nur, wenn es Alarmsignale gibt, sondern es gibt generell keinen Grund mehr, das nicht zu tun, weil die Zeit das einfach auch erfordert.
Total. Und also es wird ja oft gefragt, wann spüre ich denn vielleicht auch finanziell und mit Blick auf den Unternehmenserfolg, dass sich was verändert? Und ich meine, du kannst es ja einfach mal hochrechnen, wenn du sagst, also wir machen es jetzt nur, um es einfach zu rechnen, irgendwie, du hast mitarbeitende Person arbeitet irgendwie, hat einen Gegenwert von 100 Euro die Stunde. So, und wenn du jetzt sagst, du hast 10 Leute da sitzen und die quatschen jeden Tag alle miteinander, lästern die eine halbe Stunde. So, dann kannst du ja mal hochrechnen, wie viel Verlust du hast. Ja. Also das geht ja ganz schnell. Also wenn du einfach mal gegenlegst, welche Kosten dadurch verursacht werden, wenn du Konflikte nicht ausräumst, wenn du halt nicht an den Kulturthemen arbeitest, finde ich, sind die ganz schnell sehr hoch. Und du kannst natürlich, wenn du sagst, du etablierst auch regelmäßige, ich sage ganz bewusst Instrumente, wie zum Beispiel eine Mitarbeiterinnenbefragung oder sowas zu bestimmten Themen, regelmäßig, dann kannst du es auch darüber natürlich messen. Da werden ja immer Themen gestreift rund um Führung, Zusammenarbeit und Co. und Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Und wenn du dann siehst, oh Mist, ich sag mal jetzt mit Amazon, ich habe nur 3 von 5 Sterne, boah, muss ich aufpassen. So, wie kriege ich es denn auf 4 von 5? Dann sind das super Gesprächsanlässe, um danach mit den KollegInnen in kleinen Settings mal zu sprechen und zu sagen, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Guck mal, ich habe das gesehen, und da auch wieder schließt sich der Kreis, Thema Vulnerability, das hat mich vielleicht auch betroffen gemacht, wäre nicht meine Annahme gewesen. Können wir mal genauer hingucken? So, und wenn du dann natürlich schaffst, die Settings zu verändern, die Bedürfnisse mehr zu beachten, ja, dann hast du vielleicht bei der nächsten Mitarbeitendenbefragung 4 von 5 und deine Fluktuationsquote geht runter.
Ja, es ist ja eigentlich echt cool, weil ich habe damit auch setz dann ein Tool ein, das mir eigentlich früh schon Signale sendet, oh, es geht in eine falsche Richtung, und vielleicht ist es manchmal dann einfach nur ein Trend und geht auch wieder hoch, so, aber ich hab eine Basis, auf der ich auch möglicherweise ja genau in dieses Team-Meeting starten kann, um nicht die Frage stellen zu müssen, hat jemand was? Nein, okay, danke, viel Spaß bei der Arbeit, sondern ich habe dann auch echt ein Tool.
Genau.
Boah, Anne, spannend. Ich glaube, wir könnten hier noch 4 Stunden weitersprechen, weil das Thema Kultur ist das ist so allumfänglich irgendwie. Ne? Alles fällt da rein und die Kultur. Ich habe mal, ich weiß leider nicht, von wem das Zitat kommt, und du kennst es, ich glaube, jeder kennt es. Culture eats strategy for breakfast.
Mhm, ich glaube, von Peter Drucker, ich glaube.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich kenne das auch noch so aus meiner Beraterzeit. Und das ist aber, gerade wenn ich jetzt mit dir spreche, wird mir auch wieder klar, ja, das ist so. Ich kann den besten 5-Jahres-Plan haben. Ich kann die beste Strategie für die nächsten 10 Jahre haben. Ich kann die beste Idee haben. Wenn ich nicht die Leute habe, die mit, die, du hast das vorhin mit deinem Elternhaus verglichen, die zumindest mit ein bisschen von diesem Gefühl morgens in meine Kanzlei kommen oder in mein Büro kommen, dann hilft mir die beste Strategie nichts. Ich brauche ja auch die Leute, die da gerne mit mir dran arbeiten. Und die zu finden, ist das eine.
Ja.
Aber vielleicht muss ich die gar nicht finden, sondern vielleicht kann ich auch jeden, wie ich ihn habe, einfach so zum Teil meines Teams machen, dass jeder seinen Beitrag hat. Und da sind wir dann wieder, nächstes Thema, positive Psychologie.
Ja, jeden absolut. Einfach
in das Umfeld zu setzen, dass er da blühen kann, soweit es halt möglich ist.
Total.
Klar, es muss auch wirtschaftlich bleiben, das muss man auf der anderen Seite auch sehen, ganz klar. Ja. Aber das ist so ein bisschen das ja, worum es geht am Ende.
Ja, und da sind wir halt wirklich bei Führung und Diversity und dem Potenzial, was in der Unterschiedlichkeit der Menschen liegt, die ich vielleicht im Team habe. Und also ich sage das auch immer, ne, dieses... Also das ist halt nicht mehr nice to have zu sagen, ich habe irgendwie ein gemischtes Team. Ich habe vorhin gesagt, das Außen rotiert immer schneller. Es müssen immer schneller neue Lösungen auf neue Herausforderungen gefunden werden, auch vielleicht in eher traditionelleren Berufskontexten. Und das schaffst du nur, wenn du Unterschiedlichkeit da hast. Ja. Und natürlich ist das anspruchsvoll in der Führung, weil da muss ich mich, wir haben über Bedürfnisse gesprochen, ich muss mich so krass viel mehr auf diese Unterschiedlichkeit dieser Persönlichkeiten einstellen und auf deren Bedürfnisse. Das fordert mich komplett anders.
Und das nervt doch bestimmt auch an ganz vielen Tagen, sind wir doch ganz ehrlich. Das ist so, das stresst, es nervt wahrscheinlich.
Also ich würde sagen, kommt drauf an. Also ich zum Beispiel, ich liebe das, ich mag das total gerne, muss aber auch regelmäßig meine Zeiten für mich haben, um das wieder integrieren zu können. Okay. Also das ist wieder das Thema, kenn dich selbst gut. Ich weiß, dass ich brauche zwischendurch Pause, so von zu viel Menschen. Und dadadurch, dass ich mir die aber einräume und auch zugestehe und nicht sage, ich muss noch auf die 20. Party vielleicht am Wochenende gehen, geht es super gut. Und ich mag das, ich persönlich mag das sehr. Und gleichzeitig glaube ich, dass das wirklich... zukünftig was ist, was für Führung viel, viel mehr in den Mittelpunkt rückt. Diese Unterschiedlichkeit, durch die übrigens dann noch mehr Dynamiken entstehen. Ne, wir hatten es gerade von diesen Dynamiken im Team, wo das alles noch viel, viel wichtiger wird, in der Lage zu sein, zu sagen, was ist denn mein Bedürfnis, diese Bedürfnisse in Begegnung zu bringen und gleichzeitig das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, zu sagen, ey, wir haben hier einen Weg, wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Und es wirklich zu schaffen, diese Unterschiedlichkeit zu managen, die auf dieses Ziel auszurichten, zu sagen, und was sind denn jetzt unsere Tätigkeiten und wie gehen wir denn jetzt voran und wie tracken wir das denn auch? Ne? Also wir sprechen viel über die weichen Faktoren, die sind teilweise zum Glück auch messbar und sind für mich wirklich elementar, wenn ein Unternehmen zukünftig überhaupt noch erfolgreich sein möchte. Weil sonst hast du keine Innovation irgendwann mehr.
Ja, genau.
Ist irgendwann weg.
Und wir sind direkt beim nächsten Thema. Ich glaube, also wir werden, ich bin mir sehr sicher, Anne, dass wir nochmal sprechen müssen. Ich habe nämlich gerade schon, mach das ganz transparent, denn, und damit verpflichte ich mich eigentlich auch, dich weiter zu verpflichten und nochmal zu verhören.
Ist okay,
ich habe gerade zwei Anschlussfolgen aufgeschrieben, dass wir nämlich über Führung und Diversität insgesamt, glaube ich, nochmal sprechen können und über einen Punkt, den du im Laufe der Folge auch schon gemacht hast und der jetzt gerade für mich auch nochmal sehr deutlich wurde, es ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und da können wir, glaube ich, auch nochmal gerne einen Blick drauf werfen, weil kann ich auch dann vielleicht ein bisschen von eigenen Erfahrungen erzählen, an sich selbst zu arbeiten, ist hart, tut weh an ganz vielen Stellen, aber es ist unglaublich hilfreich.
Ja, und es ist auch spannend. Ich glaube, das hat auch wieder mit Haltung zu tun. Mhm. Ne? Ganz viel von dem, was wir heute besprochen haben, hat mit Haltung zu tun und auch zu gucken, wo habe ich denn meine Ressourcen dafür? Und ich bin zum Beispiel ein unglaublich neugieriger Mensch und liebe es irgendwie zu gucken, zu wissen, zu beobachten und irgendwie, ja, und mag einfach Menschen und mag diese Unterschiedlichkeit auch total und finde es einfach toll, was man dann als Gesprächspartnerin vor sich hat. Und ich glaube, das hat mir zum Beispiel total geholfen, da diese, ne, wir hatten es am Anfang, wie kriegt ihr denn diese Entspannung hin, das nicht persönlich zu nehmen und so, sondern eher zu sagen, ah, ist ja voll spannend, also auch zu dürfen, auch zu sagen, es ist ja eigentlich ein Erlauber, dann nimmt mich vielleicht jemand mit auf seine Insel, auch das ist ja nicht selbstverständlich, damit reingucken zu dürfen. Also nicht jeder öffnet sich gerne per se. So, und da hatte ich selber in meiner Führungserfahrung schon so viele, so unglaublich berührende Erlebnisse auch, wo ich dann merke, wie viel Spaß mir das macht.
Da bin ich total gespannt, Anne. Da werden wir definitiv drüber sprechen müssen.
Ja, gerne.
Für den Moment möchte ich mich aber bei dir bedanken. Ich hoffe, dass das trotzdem hier heute zum ersten Mal, glaube ich, wirklich kein Steuerexperte, keine Steuerexpertin, dass das in irgendeiner Form hilfreich ist. War mir einfach nochmal echt wichtig, dieses Thema Wertschätzung auch aufzugreifen, weil es so diese, ich nehme das wahr in den Gesprächen, die ich führe, es gibt diese Pole von Leuten, die es einfach gar nicht erleben, leider. Mhm. Und von denen, Alina, die es eben halt sehr deutlich erleben. Und das ist irgendwie gefühlt zwei Welten, wo ich mich freuen würde, wenn wir das schaffen, mehr von Alinas Welt zu teilen, weil das ist, das, wie du es vorhin auch nochmal beschrieben hast, das kommt rüber. Und ganz herzlichen Dank, dass du da deine Erkenntnisse heute aus vielen Jahren erfolgreicher Personal-, Organisationsentwicklung und aber auch aus dem Kennen von Transformationsprozessen heute geteilt hast. Genau. Dankeschön.
Total gerne gemacht. Und mir kommt gerade noch, weil wir nochmal drüber sprechen, noch ein letzter Gedanke, vielleicht ein Tipp.
Raus damit.
Genau. Also was ich persönlich wirklich total gerne mache, was kostet es mich, einfach zu fragen? Also auch jeder Mensch empfindet ja Anerkennung oder fühlt sich durch etwas anderes anerkannt. Für den einen ist es was Finanzielles, für den anderen ist es der Schulterklopfer, für den dritten ist es, vor Menschen gelobt zu werden. Es kostet nichts, einfach mal zu fragen, auch in einem Mitarbeitendengespräch oder sonst zu sagen, was ist dir denn da wichtig und wie kann ich dich Anerkennung oder wie möchtest du gern anerkannt werden? Also da auch nochmal hinzugucken, es ist ja nicht one size fits all, ne, sondern da auch zu schauen, Thema Individuen, Thema Diversity, was brauchen die Einzelnen?
Oh, super.
Und Fragen kosten nichts.
Toller Tipp. Eigentlich
gibt's fast, for free.
Eigentlich fast ein Auftrag ganz zum Ende hier, weil da möchte ich jetzt gerne schriftlich die Ausreden hören. Wenn jetzt jemand sagt, nee, kann ich leider nicht machen, dann gerne einmal schriftlich die Ausreden. Ja, weil dann bin ich wirklich gespannt, warum es nicht geht. Weil es ist genau wie du sagst, kostet nichts. Anne Hegemann war heute da und hat großen Spaß gemacht. Anne, vielen, vielen Dank.
Dito, danke dir, Florian.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.